Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik-Podcast. Heute auch wieder mit dabei Andreas. Moin Moin.
Hi Tobias, servus.
Andreas, es wird mal wieder Zeit für eine selbstproduzierte Folge. Nach diversen spannenden Gästen, die wir in den letzten Wochen bei uns hatten, haben wir uns gedacht, wir schauen uns auch mal wieder ein Thema an, was uns bewegt, was die Logistikbranche vielleicht ein kleines bisschen bewegt und was durchaus das Potenzial hat, dass wir es noch nicht verstanden haben, wir es aber in einer Podcast-Folge uns selber mal versuchen zu erklären und zu erörtern und damit ein bisschen unsere Gäste mitnehmen. Kannst du dir vorstellen, über was wir sprechen? So total überraschend.
Total überraschend. Ich gebe mal einen Tipp. Ich grüße nicht mit Servus, sondern mit Ahoi, oder?
Mit Ahoi ist gut, ja, oder mit Moin Moin, genau, das passt. Genau, wir wollen heute über die nationale Hafenstrategie sprechen. Das Thema ist im März, April mal aufgekommen, da unsere Bundesregierung die neue nationale Hafenstrategie beschlossen hat und vorgestellt hat. Mit einer gewissen Diskussion drumherum, auf die gehen wir am Ende auch ganz kurz ein. Aber uns war vor allem mal wichtig, zu schauen, was ist das überhaupt? Was sagt die Hafenstrategie? Was sagt sie im Zweifel halt eben auch konkret? Was kann das für unsere Logistik bedeuten? Wie steht es eigentlich überhaupt um uns? Und insofern würd ich an der Stelle auch direkt mit der offiziellen Definition der Hafenstrategie, also vielleicht holen wir an der Stelle aus, die Hafenstrategie ist ein Papier der Bundesregierung, welches man sich online anschauen kann. Das packen wir euch natürlich unten in die Shownotes. Und dort steht in einem der ersten Sätze drin, die nationale Hafenstrategie formuliert Rahmenbedingungen und setzt strategische Ziele, um die Häfen im anstehenden Transformationsprozess zu unterstützen. So viel erstmal dazu. Jetzt weiß ich nicht, also ich glaube, wenn man so an Seehäfen denkt, dann kennt man die Shanghais, die Hamburgs, die ich weiß nicht was dieser Welt, ganz gut. Bei den Binnenhäfen hört es dann tendenziell schon eher auf, ne? Also vielleicht kriegt man noch die großen Seehäfen hin, das sind dann also Hamburg, Wilhelmshaven, Bremerhaven, ich weiß nicht, auf der anderen Seite vielleicht Rostock, Travemünde oder irgend sowas. Aber Binnenhäfen gibt es weitaus mehr. Wir haben in Deutschland große Flüsse, unter anderem zum Beispiel mit dem Rhein, der Elbe und sowas alles. Und wir haben über 100 Binnenhäfen auch in Deutschland oder gemeinschaftlich Häfen, die da sind. Und es ist ganz spannend, da mal etwas näher reinzuschauen und halt eben auch ein Stück weit den Umfang und die Größe des ganzen Themas anzugehen. Denn, so haben wir es in der Logistik heute gelesen, Deutschland wickelt rund 60% seiner Ein- und Ausfuhren auf dem Seeweg ab oder auf dem Flussweg, je nachdem. Es ist aber schon eine relativ große Nummer, wenn du ein Stück weiter darauf schaust, dass der gesamte Einfuhren und Ausfuhren halt eben doch eine relativ große Zahl ist. Und 60% davon halt eben kommen. Der größte Strom an der Stelle ist natürlich der aus China zu uns herein. Auch wenn der aktuell etwas leidet, das heißt, dass er aktuell etwas am Volumen leidet. Aber genau dafür möchte man sich halt eben mit dieser nationalen Hafenstrategie aufstellen. Und wir gehen in dem Dokument so ein bisschen systematisch vor. Ich habe es ein bisschen durchgearbeitet und du stellst dann immer mal wieder gerne eine Frage.
Ja, oder vielleicht was ein? Vielleicht eine Anmerkung oder ja, vielleicht ist auch eine Frage. Du hast jetzt verwiesen auf die Containertransporte. So aus meinem Hinterkopf, ich habe vor einiger Zeit mal etwas zu Häfen, vor allem zu Binnenhäfen gelesen. Die Binnenhäfen machen einen großen Teil ihres Umsatzes, kann man sagen, auch ja mit Schüttgut oder mit Tankgut. Genau. Das heißt, die fossilen Rohstoffe sind da ein maßgeblicher Umsatzbringer, würde ich mal heute sagen, ne? Mit Mineralölen und Kohle. Und deshalb habe ich jetzt gerade überlegt, mit dieser Hafenstrategie, wenn der Transformationsprozess unterstützt werden soll, da geht es eben nicht nur darum, dass die Digitalisierung am Terminal oder so sagen wir, vollzogen wird. Das ist auch ein Inhalt vermutlich, aber es geht halt auch darum, was ist denn, wenn die fossilen Brennstoffe nicht mehr über die Binnenhäfen abgewickelt werden müssen? Was passiert denn dann? Nehme ich mal an, oder?
Ja. Habe ich, nimmst du mir ein bisschen vorweg, ist aber nicht weiter schlimm. Habe ich nachher auch ein sehr spannendes Beispiel. Ich war in einem Hafen, der genau diesen Transformationsprozess gerade hat. Man konnte sich das super anschauen und bekam also sehr schnell ein Gefühl dafür, was da geht. Wenn man im Hafengelände dann stand, wusste man aber auch relativ schnell, wo man steht. Es ist aber richtig, dass auf deutschen Flüssen vor allem Schüttgut in der Art dann halt eben transportiert wird. Mineralöle sind aber auch diverse Abfallprodukte. Und mittlerweile sind es auch reichlich Container, die dort lang gehen, auch wenn das gemessen am Gesamtvolumen noch überschaubar ist. Die Kohle geht deutlich zurück. Aber zum Beispiel die BASFs, die Chemparks und so weiter, die werden halt eben weiterhin mit ihren Mineralien oder mit ihren Erzen oder sonst was alles halt eben entsprechend versorgt. Was da auch immer transportiert werden mag, keine Ahnung. Das sind die großen Tanker, die ich immer auf dem Rhein sehe. Oder beziehungsweise nicht Tanke, sondern halt eben auch Schüttgut, Dinge, die damit versorgt werden. Es ist aber bei weitem nicht so, dass der Container den großen Impact hat, wie wir glauben, dass er den auf dem auf Überseehäfen, wie beispielsweise Hamburg hat, wenn wir dran vorbeifahren. Da besteht ja alles aus Containern. Da siehst du dann halt eben streckenweise auch gar nicht, dass da also irgendwelche Tankschiffe oder sonst irgendwas anlegen. Die sind dann draußen in Bremerhaven und Wilhelmshaven und tanken da ab. Also von daher ist total konträr, gebe ich dir vollkommen recht.
Also ich bin auch niemand, der da groß Berührung zu dem ganzen Business hat, ne? Von daher ist, denke ich, schon, also was man vielleicht als Prinzip mitnehmen kann, ist ein sehr langsamer Transport auf den innerdeutschen Flüssen, glaube ich, oder? Und vor allem Ware, die halt echt geringe Kosten hat für das Gewicht, was sie hat. Also so Commodities, würde man wahrscheinlich an der Börse sagen,
Genau.
Getreide, ja. So ein Kram, wie du sagst, Kies oder so Kohle, Schüttgut, Kies, Sand.
Genau, es sollte logischerweise wenig Zeitkritisches dabei sein, weil du durch die Fahrten und durch die Pegelstände und sowas alles hast du halt eben logischerweise auch immer eine gewisse Beeinflussung der Verkehrswege. Aber es geht schon. Also ich kenne halt eben den Transport Rotterdam nach Duisburg ganz gut. Mhm. Der ist in 2-3 Tagen da. Ne? Das ist jetzt also nicht die fürchterlich große Welt. Wobei, du hast halt eben den großen Vorteil, diese Schiffe können halt eben mit der entsprechenden Besatzung dann also auf 24 Stunden am Tag laufen, glaube ich.
Okay.
Das heißt, die fahren dann durch. Aber um große Mengen eines eher geringwertigen Gutes, was nicht zeitkritisch ist, zu bewegen, bietet sich das Schiff durchaus an. Ob es jetzt das große Seeschiff ist, wo wir den Fall haben, oder halt eben dann die Bartsch-Schifffahrt auf den Binnengewässern. Ja.
Ja.
Ganz am Anfang dieser Hafenstrategie gibt es eine gewisse Definition der deutschen Häfen in der Zukunft. Ich lese mal ein paar Punkte daraus vor. Unter anderem auch den du gerade so ein bisschen angeschnitten hast. Nachhaltiger Knotenpunkt für die Energiewende. Da bist du gerade schon drauf eingegangen. Dann natürlich die nationale und internationale Wettbewerbsfähigkeit. Wir haben das Thema vor kurzem in Hamburg gehabt. Wir haben es auch bei diversen anderen Häfen, wo sich also dann im Zweifel externe oder halt eben dann auch ausländische Firmen dran beteiligen wollen. Wir haben wieder den nachhaltigen Aspekt mit Wegbereiter für eine klimaneutrale Schifffahrt und Industrie als ein wichtiges Drehkreuz für die Verkehrsverlagerung, aber auch leistungsfähig und effizient durch innovative Technologien und Verfahren. Da kommen wir nachher auch noch mal ein bisschen näher drauf ein, weil da schon einiges entsprechend passiert. Wir haben an der Stelle die Binnenschifffahrt, gerade die Binnenschifffahrt, verliert seit geraumer Zeit. Ihr habt das vielleicht bei uns im Briefing gehört. Letzten Endes geht es aber halt eben auch darum, durch das Angebot und genau diese Transformation, die du genannt hast, bisher war immer beispielsweise Kohle oder sowas dann halt eben auf dem Weg, und die Häfen sind halt eben genau dafür ausgelegt. Dieser Transformationsprozess ist angestoßen, da halt eben dann auf die Möglichkeiten einzugehen, die sich heute mittlerweile auf dem Seeweg oder bei der Binnenschifffahrt ergeben, und diese dann halt eben auch attraktiv zu gestalten, vielfältig zu gestalten und letzten Endes halt eben auch zukunftsorientiert zu gestalten, so dass man im Zweifel halt eben auch über mehrere Verkehrsmittel halt eben dann seine Produkte, Waren oder was auch immer dann beziehen kann. Also nicht nur über die Straße, nicht nur über die Schiene, nicht nur über die Wasserstraßen, sondern im Zweifel dann halt eben auch durch eine gewisse Kombination daraus.
Okay.
Die Motivation und Ziel der nationalen Hafenstrategie ist vor allen Dingen die Erarbeitung einer Leitlinie, die als Grundlage für die Entwicklung dient. In diesem ganzen Thema wurden in dem Pamphlet, was ich da durchgearbeitet habe, 5 Handlungsfelder definiert. Wenn man da etwas näher reinschaut, finden sich viele der Themen etwas komprimiert aus der Zukunftsvision gerade wieder. Einerseits die Wettbewerbsfähigkeit des Hafenstandorts in Deutschland, ein nachhaltiger Knotenpunkt für die Energiewende, die digitale Transformation, dann ist das Thema Ausbildung und Beschäftigung halt eben noch ein eigenes und die Verkehrs- und Kommunikationsinfrastruktur bedarfsgerecht ausbauen. Das sind, wenn man da drauf schaut, erstmal so ehrlicherweise Buzzwords, die wir eigentlich aus allen Verkehrsbereichen kennen, oder? Also
Ja,
ist ja jetzt wenig Überraschendes dabei, um ehrlich zu sein.
würde ich auch sagen. Ich glaube nur, aber das vielleicht bringst du das jetzt gleich. Wir sind halt hier nicht im freien, sage ich mal, üblichen Wirtschaftsumfeld, wo Speditionen miteinander im Wettbewerb stehen. Zum einen kann so ein Hafen jetzt sagen, ich ändere jetzt meinen Standort. Der Hamburger Hafen ist
Richtig.
halt da, wo der Hamburger Hafen ist, ne? Dann hast du
Genau.
da wahrscheinlich eine Beteiligung der öffentlichen Hand in irgendeiner Form, nehme ich mal an, bei den meisten. Deshalb auch die Diskussion in der Politik, oder die Politik möchte zumindest Einfluss nehmen. Das heißt, im Gegensatz zu einer Spedition, die morgen entscheiden kann, dass sie verkauft wird oder dass sie sich anders firmiert, sind die Häfen hier ja so teilöffentlich wahrscheinlich, ne? Und dann spielt die Standortpolitik ja wieder eine Rolle, vor allem, also jetzt wieder subjektiv, aber da ist ja schon ein Wettbewerb, ob du jetzt Rotterdam oder Hamburg nutzt. Da wird schon drum gefightet, ne, wo die Container anlanden, weil es für das Hinterland wahrscheinlich auch relativ sekundär ist, ob er jetzt in Rotterdam entlädt oder in Hamburg, oder? Wenn er dann
Total,
sowieso nach Stuttgart muss, so.
genau, total egal. Aber das ist ja dann halt eben letzten Endes in dieser Hafenstrategie halt eben auch ein Stück weit enthalten, dass es nicht nur um den Hafen geht, sondern halt eben auch um die entsprechende Anbindung dahinter,
Okay,
um
okay.
halt eben attraktiv zu sein gegenüber allen anderen. Wer so ein bisschen die Presse verfolgt, der weiß, dass Hamburg die letzten 2, 3 Jahre so wie alle anderen Häfen verloren hat, aber in Relation gesehen leider immer ein bisschen stärker als die anderen Häfen. Das heißt, wenn Rotterdam oder Antwerpen -5% waren und -6%, war Hamburg vielleicht bei -6,5% oder sowas.
Okay.
Es ist zwar immer noch einer der stärksten, ich meine, es ist aktuell auch der zweitstärkste Hafen in Europa. Weltweit natürlich wo ganz anders, ne? Also da kannst du mit Shanghai und Fort Lauderdale überhaupt nicht mitstinken. Aber in letzter Konsequenz ist es ein großer Hafen in Hamburg, in Europa, der wichtig ist. Und dementsprechend ist halt eben diese Hafenstrategie auch so formuliert, dass halt eben einerseits der Hafen die vorgelagerten Prozesse, aber halt eben auch die nachgelagerten Prozesse bei der ganzen Geschichte dann betrachtet werden, um ein Stück weit die Attraktivität für Unternehmen in Deutschland oder auch halt eben für andere, ne? Also es ist ja mit das polnische Unternehmen würde ja auch nicht darauf warten, dass es erst also mit dem Fiederschiff nach Gdansk fährt, sondern eventuell hat es ja durchaus Interesse daran, dass das Ding von Hamburg dann halt eben beispielsweise auf die Schiene nach Polen geht. Ne? Da ist ja dann zeitlich halt eben schon mal noch was einiges drin. Insofern hat man so dieses ja, Zielbild oder dieses Leitbild hat eben dann entsprechend entworfen und da steht dann also drin, die nationale Hafenstrategie soll ein einheitliches Zielbild entwickelt werden, die Vielfalt der Häfen in Nord- und Ostsee sowie im Binnenland gerecht werden und das ist wichtig. Ne? Also wir konzentrieren uns nicht auf einen Hafen, wir konzentrieren uns nicht auf die Seehäfen, sondern es soll halt eben letzten Endes eine Strategie für alle Häfen sein, die in
Okay.
Deutschland sind. Und dann gibt es halt eben zahlreiche Maßnahmen zur Erreichung der ja, Klima- und Umweltziele, auch wieder wenig überraschend. Und die Hafenstrategie formuliert diverse Maßnahmen. Und wer da ein bisschen die Presse verfolgt hat, da kommt die Zahl 139 mal sehr häufig vor, weil es sind genau 139 Maßnahmen, die da drin stehen, die aber auch jetzt alle nicht neu erfunden wurden, sondern halt eben einfach mal an der Stelle zusammengetragen wurden. Wie jedes gute Pamphlet fängt die Hafenstrategie dann auch mit einer, nachdem so ein bisschen das Zielbild formuliert wurde, dann mit der aktuellen Ausgangslage an. Als ich das gelesen habe, will nicht sagen, mir haben sich die Fußnägel hochgebogen, aber ich habe mich ein bisschen gefragt, was ich gerade lese. Da steht dann also drin, die deutschen See- und Binnenhäfen sind leistungsfähige und flexible Umschlagplätze. Sie haben eine herausragende Bedeutung für die deutsche Wirtschaft, das hatten wir ja gerade eben mit den 60%, und die Krisenbewältigung und Verteidigung Deutschlands sowie seiner Partner und Verbündeten, das lassen wir an der Stelle mal außen vor, das haben wir nicht zu bewerten. Es gibt ein breites Angebot an Umschlagsanlagen für alle Ladungsarten, allerdings kaum freie Schwerlastflächen, die unter anderem für den Bau von Offshore-Windpark-Komponenten oder den Umschlag von Windenergieanlagenkomponenten benötigt werden. Das hatten wir auch vor, ich glaube, 4, 5 Wochen im Briefing drin, in den News, dass man, ich glaube, Wilhelmshaven an der Stelle halt eben deutlich ausbauen möchte. Deswegen habe ich mir mal angeschaut, was wir denn so an starken Häfen haben. Gerade die Binnenschifffahrt verliert doch auf die Tonnage gesehen leider, leider etwas. Ich habe leider keine Zahlen zu 23 gefunden, allerdings dann von 22 noch welche gefunden. Da ist der Hafen in Duisburg, Europas größter Binnenhafen, den es gibt. Das kennt man eigentlich auch ganz, ganz gut. Die also eine Tonnage von 42 bis 44 Millionen Tonnen jährlich bewegen. Weiter hinter, dann mit 22 kommt Paris, dann kommen ein paar andere. Und mit 8,2 bzw. 9,8 ist dann Köln mit dabei, dann kommt Mannheim noch, das sind dann die Plätze ja so um die 10 herum. Danach kommt dann noch Karlsruhe mit 6,8 und dann Ludwigshafen, wieder Thema BASF, was wir gerade gesagt haben, Neuss, das liegt bei Düsseldorf kurz hinter bzw. vor, je nachdem wie du es sehen möchtest, vor Duisburg, Gelsenkirchen, Frankfurt am Main und dann bist du aber halt eben im Tonnagebereich von naja, so 5 Millionen Tonnen oder sonst was pro Jahr. Das heißt, das ist ein Bruchteil dessen, was Duisburg im Jahr bewegt oder was halt eben in Duisburg bewegt wird. Fand ich eine ganz spannende Aufstellung, dass gerade bei den Binnenhäfen Europas wir doch relativ viele mit dabei haben. Nennen wir das mal jetzt mal unter den ersten 20. Das sind 2, 4, 6, 8, 8 Häfen ungefähr. Dass wir dann aber wiederum bei den Seehäfen, da habe ich auch reingeschaut, Hamburg ist logischerweise der größte Seehafen Deutschlands, bewegt eine Menge von 126 Millionen Tonnen Güter. Hier ist leider das Jahr 2020 nur drin. Aktuellere Zahlen habe ich dazu in der Aufstellung leider nicht gefunden, weil man bei Statista ehrlicherweise nur einmal draufklicken kann. Die zweite, die man sich anschaut, kriegt man dann die Daten nicht mehr angezeigt. Und ich hatte keine Lust, dann also nochmal tiefer zu graben. Ich weiß, dass das sich ungefähr in dem Rahmen beziehungsweise leicht drunter bewegt, aber ganz genau könnte ich es auch nicht sagen. Es ist aber letzten Endes ein Stück weit insofern vergleichbar. In Duisburg werden 40 Millionen Tonnen bewegt, in Hamburg werden 126 bewegt. Das heißt, also Duisburg ist ungefähr ein Drittel von Hamburg rein auf die Menge gerechnet, was dann halt eben auch sehr, sehr spannend ist. Gemessen im Containerumschlag ist es nach Rotterdam und Antwerpen der drittgrößte Hafen. Wie gesagt, die ärgern sich immer so ein bisschen, wer der zweite, dritte, vierte ist. Das passt. In Deutschland ist es dann halt eben vor Bremerhaven. Bremerhaven schlägt 47 Millionen Tonnen um, das heißt also ungefähr die Größe von Duisburg. Und Wilhelmshaven schlägt 23 Millionen Tonnen um. Das wäre dann also quasi die Hälfte von Duisburg. Ganz spannend, weil damit hat sich es dann halt eben auch mit den Nordseehäfen an der Stelle. Und ist es vom Ding her gibt es logischerweise auch noch eine andere Seite von Deutschland. Das sind ja die Ostseehäfen, aber die Ostseehäfen schlagen zusammen 55 Millionen Tonnen um. Da heißt es, ist das Geschäft also weitaus geringer. Der größte Hafen ist an der Stelle dann halt eben Rostock. So viel dazu.
Bitte? Ist eigentlich super spannend, wenn man so Wirtschaftsstandort Deutschland überlegt. Dann ist es von Hamburg, verästelt sich das eigentlich wie so eine Wurzel oder wie so ein Baumgeäst immer feiner ins Hinterland. Und dass dann jetzt mal in Süddeutschland kein Hafen ist, der dann irgendwie wieder vom Volumen her mit Bremerhaven oder Hamburg konkurriert, ist eigentlich ja der Logik geschuldet, dass dort wahrscheinlich eher Ware ankommt und Leercontainer oder sowas zurückgehen. Ne? So, oder vielleicht noch ein bisschen Müll in die andere Richtung fährt, aber das wird auch ein ziemlich einseitiges System sein, oder?
Jein, du siehst, also das, was ich gerade gesagt hatte, bei den Binnenhäfen siehst du halt eben, dass auch in Süddeutschland, also für mich als Hamburger fängt ja Süddeutschland kurz hinter Hamburg an, ne? Aber also im Vergleich siehst du dann halt eben das, was ich meinte, so Ludwigshafen. Ne? Das ist ja schon relativ südlich, aber da hast du halt den BASF, die da halt eben logischerweise, du hast dann also den Krefelder Hafen, den Neusser Hafen, da sind ja dann auch die großen Chemieunternehmen um Bayer herum halt eben dann irgendwo situiert. Das heißt, du siehst da schon einen gewissen Warenstrom, der da hingeht und deswegen sind die halt eben doch auch früh genannt. Also Karlsruhe war ja auch noch relativ weit mit oben, das liegt ja auch ums Eck. Ja. Ne? Alle anderen werden dann halt eben vermutlich über die Bahn oder über den LKW bewegt. Ne? Da war ganz spannend. Ich war zum Beispiel mal in Nürnberg in einem Container-Terminal, also in einem Container-Umschlagsterminal. Die haben dann halt eben Züge, die von Rotterdam, die von Hamburg, die von ich weiß nicht wo, halt eben dann entsprechend dort ins Hinterland fahren, das anbinden und die Spedition in Nürnberg dann also den Container aufnimmt und ihn dann zum Beispiel in Nürnberg oder Umland dann halt eben anliefert. Da gibt es ja Bahnverbindungen, die von den großen Säehäfen an der Stelle, ne, sei es also die deutschen, Bremerhaven, Hamburg-Wilhelmshaven, aber halt eben auch dann Rotterdam, Antwerpen, ich weiß nicht was, wie sie alle da hinten dann halt eben heißen, dann halt eben auch wieder so sternförmig oder ja so verästelt, dann halt eben die einzelnen Containerterminals in Deutschland der Reihe nach abfahren, dort dann halt eben entsorgt werden quasi und dann halt eben leere Container oder auf der anderen Seite logischerweise dann halt eben auch wieder befüllte Container. Man muss ja auch ehrlicherweise sagen, die Industrie sitzt ja vor allen Dingen dann halt eben in Süddeutschland, ne, und exportiert von dort aus. Ob die das dann über Hamburg machen oder ob die durch die Alpen dann also irgendwo an Mittelmeerhafen waren, weiß ich nicht, keine Ahnung, kann ich nicht beantworten. Aber es macht halt eben eigentlich Sinn, das dann halt eben auf die Bahn wieder zurückzustellen, weil sie fährt wieder zurück. Das ist ein sehr, sehr spannendes Konstrukt.
Das heißt, die Hinterlandhäfen sind auch nicht nur für Schiff-Umschläge zuständig, sondern auch stark für Bahnumschläge, wenn ich es jetzt richtig interpretiere, was du sagst.
Na, man muss ja, also die Containerumschläge per Bahn, die sind ja in der Hafenstrategie nicht inkludiert.
Okay.
Das sind ja,
okay.
Das sind ja dann diese Umschlagwerke, Punkte, die halt eben dann mit der Bahn angefahren werden. Nürnberg war so ein klassisches davon.
Okay.
Die haben zwar auch irgendwo einen Kai, aber wir haben da mit einem Kollegen von dort gesprochen, der hat gesagt, hat er mal ein größerer Textildiscounter gedacht, ich lasse mal 5 Container hier anliefern, haben sie festgestellt, dass irgendwo 5 Kilometer vorher eine Brücke viel zu tief ist und dass man also mit dem Schiff gar im Container gar nicht durchkommt.
Okay.
Ne? Und so, also das ist nicht
also der Container nicht bewegt sich schon tendenziell eher dann auf der Bahn.
Genau, solange und, er nicht an einem der großen Flüsse dranhängt, bewegt er sich dann tendenziell eher per Bahn, ist dann in Containerumschlagstationen, die aber halt eben von der Hafenstrategie nicht wirklich beleuchtet werden, was auch vollkommen okay ist. Ne? Aber auf der anderen Seite, die Verbringung von Containern dann halt eben auf dem Schiff oder per Binnenschiff ist halt eben schon spannend und interessant und steht halt eben logischerweise auch da drin. Mit den Beispielen, die ich gerade gebracht habe, ja klar, 60% Einfuhren, Ausfuhren gehen über den Seeweg. Auf der anderen Seite, bei ständig kleiner werdenden Zahlen, muss man vielleicht auch so ein bisschen die Frage des Rückgrat der deutschen Wirtschaft in Frage stellen. Zumindest würde ich es jetzt mal so an der Stelle interpretieren.
Ja, so, die Frage ist ja auch die deutsche Wirtschaft. Was tut sich da bei den Industriezweigen, die hier vor allem auf die Häfen bauen? Ne? Du hast vorhin genannt BASF, Bayer. Da gibt es ja auch Bewegungen, die nicht unbedingt immer auf Wachstum stehen.
Ja. Genau, leider. Das ist ja eins der Themen, weswegen also auch auf der Bahnebene da halt eben, das sind ja die großen Firmen, die halt eben exportieren im Zweifel auch und damit der Motor der deutschen Wirtschaft sind. Wenn es die halt eben einmal erwischt, genauso wie die Autobauer beispielsweise auch, ne?
Ja.
Dann merkst du es relativ schnell und die haben halt eben alle zu kämpfen in der aktuellen Lage. Und das merkst du also auch an den Umschlagsmengen in den Häfen und damit logischerweise halt eben auch überall anders.
Ne? Ja.
Gut, wir haben dann hinten ein relativ, also das Dokument zur nationalen Hafenstrategie ist, glaube ich, 63 oder 68 Seiten lang. 2/3 davon ist also dieser Maßnahmenteil. Wobei, das fand ich da wieder ganz spannend oder wie soll man das sagen? Vielsagend, dass im Maßnahmenteil also direkt die Einschränkung dann kam, dass alle vorgeschlagenen Maßnahmen stehen unter dem Vorbehalter jeweils zur Verfügung stehenden Hausmalzmittel und der Finanzierungszuständigkeit, weil das ist eine der ganz, ganz großen Themen an dieser Hafenstrategie. Ne? Es gibt viele tolle Ideen, aber niemanden, der sie finanzieren. Kommen gleich noch ein paar Zahlen dann dazu. Ich möchte aber nur einmal grob auf den Maßnahmenteil eingehen. Wer da Interesse dran hat, der kann sich selbstverständlich das PDF selber anschauen, kann da tiefer reingehen, kann halt eben dann auch die Maßnahmen durchlesen. Ich bin ganz ehrlich, teilweise sind sie so kryptisch verstanden, also geschrieben, dass ich sie überhaupt nicht verstanden habe. Aber ich möchte einfach mal das Beispiel geben. Der erste Punkt, den wir ja schon oben gerade genannt haben, die Wettbewerbsfähigkeit des Hafenstandorts Deutschland stärken. Da gibt es dann zum Beispiel aus dem strategischen Ziel die hafenspezifischen Regelungen, Vorgaben und Vorschriften auf kommunaler und auf Länderebene harmonisieren, bla bla bla. Dahinter steht dann also die Maßnahme, gemeinsame Rahmenstandards erarbeiten, um einen qualitativen Wettbewerb zu fördern und Synergieeffekte zwischen den Häfen zu nutzen. Und dann steht da der Zeithorizont und die Zuständigkeit. Bei Zeithorizont steht fortlaufend, bei Zuständigkeit steht Bund und Länder. Also nicht eindeutig gemacht. Aber das gibt so ein Stück weit eine Idee dann halt eben dann dazu. Das heißt also, vorne steht immer das strategische Ziel, auf was das einzahlt. Dann steht die Maßnahme dort, die halt eben dann umgesetzt wird. Dann steht der Zeithorizont. Da stehen auch Jahreszahlen drin. Ne? Also okay. Fortlaufend steht auch immer mal regelmäßig drin. Und dann steht halt eben am Ende auch die Zuständigkeit da drin. Zum Beispiel halt eben auch dann die Einbindung hafenaffiner Unternehmen, was ja nichts anderes bedeutet, dass du Flächen irgendwo reservierst für Unternehmen, die halt eben an einem Hafen stark werden könnten und das halt eben nicht dann an irgendwelche anderen Logistiker oder ich weiß nicht was, Einkaufszentren dann halt eben abgibst, damit diese Fläche dann halt eben tendenziell in einem Expansionsszenario, und da muss man ja ganz ehrlich sein, irgendwann mal wird unsere Wirtschaft ja wieder anlaufen, und wenn wir wollen, dass diese Hafenstrategie halt eben ein Erfolgsprojekt wird oder in der Umsetzung hat, eben dann am Ende Erfolg hat, musst du dich halt eben auch darauf einstellen, dass die Mengen von vorher kommen und durch die Förderung der ganzen Geschichte halt eben dann auch hoffentlich weitaus höher sind. Und damit musst du halt eben dann auch die entsprechenden Flächen vorhalten. Der zweite Punkt war die Häfen zu nachhaltigen Knotenpunkten für die Energiewende, eine klimaneutrale Schifffahrt und Industrie sowie Drehkreuze für die Verkehrsverlagerung zu entwickeln. Auch da wieder das strategische Ziel, Energie- und Rohstoffimporte, Kooperation zwischen den potenziellen deutschen Hafenstandorten für Terminals, Infrastrukturen fördern, wobei die tatsächliche Nachfrage auf dem Markt sowohl kurz- als auch langfristig blablabla und so weiter bedacht werden müssen und entsprechende transparente Kriterien dazu gefunden werden müssen. Und dann steht halt eben als Maßnahme dann wieder dabei, Bereitstellung ausreichender Flächen für Lager und Tanklager. Das war ja eine Riesendiskussion, als uns das Öl bzw. das Gas dann halt eben aus Russland abgestellt wurde. Ne? Da konnte man also auf einmal relativ schnell solche Tankläger halt eben dann bauen. Und dahinter steht dann also auch wieder die Zuständigkeit, wer dafür dann verantwortlich ist und mit welchem zeitlichen Horizont. Wir hatten es auch... Ja, ich habe mir da das Stichwort dahinter geschrieben. Letzten Endes ist ja egal, ob ein Binnenhafen, ein Seehafen oder auch ein Containerumschlag, den wir an der Stelle aus der Hafenstrategie mal ausklammern, aber irgendwo dann wieder inkludieren. Es ist ja gerade mit dem Aspekt der Transformation, ist es ja auch eine gewisse räumliche, geschützte Spielfläche, auf der man Technik ausprobieren kann. Ne? Mhm. Üblicherweise hast du großes Gelände, wenig Personal an der Stelle, um dann halt eben Themen da auszuprobieren. Ich glaube, Fernride hatten wir mal in Hamburg, die also diese Van-Carrier dann autonom steuern wollten, mehrere dann auf einmal. Ne? Und das sind ja dann letzten Endes, kannst du dann also über autonom gesteuerte Stapler dann halt eben auch alles nachdenken und sowas alles. Das ist halt eben dann sehr gut, weil es ein geschützter Raum ist und hat eben nicht der öffentliche Straßenverkehr oder sowas, was dem Ganzen die Möglichkeit gibt, sich da halt eben entsprechend zu entwickeln. Als dritten Punkt gibt es dann noch die digitale Transformation aktiv gestalten und voranbringen. Das ist das, was ich gerade schon so ein bisschen sagte, ne? Dass man die Prozesse halt eben digitalisiert, das, was du vorhin auch letzten Endes sagtest, aber halt eben auch schaut, dass dieser Transformationsprozess dann halt eben von der Digitalisierung begleitet wird. Ne? Das heißt, wenn wir Kohle bisher immer nur auf Papier gemacht haben, hilft es wenig, wenn wir die Kohle dann digital machen, sondern dass wir halt eben schauen, was ist das Business, was danach dann den Hafen am Leben erhält. Und wie können wir das halt eben möglichst digital dann halt eben entsprechend darstellen?
Es wird wahrscheinlich einer der wichtigsten Punkte sein, dass du eine Perspektive schaffst, ne? Für die Häfen, die jetzt sehr stark an den Fossilen hängen, müssen ja nicht alle sein, aber nicht jeder hat halt ein BASF vor der Haustür.
Genau.
Und also was du vorhin bei 1 genannt hast mit den Standards und den Abstimmungen, das würde ja jemand, der ziemlich weit weg ist, vielleicht auch als Standard sehen und sagen, warum ist denn die Binnenschifffahrt und die Abwicklung am Hafen nicht standardisiert? Aber wahrscheinlich hat jeder Hafenbetreiber sich im Laufe der Zeit auch für verschiedene digitale Systeme entschieden, oder? Und setzt dann eventuell auch unterschiedliche Programme oder entsprechende Datenübertragung ein. Also ich kann mich nur noch erinnern, dass es ziemlich schwer ist, einen Container auf dem Binnenschiff zu tracken, ne? Schwieriger als auf dem Seeweg.
Ja, das ist absolut ein Thema. Es ist halt eben gerade unter Zeitaspekten halt eben auch immer ein Nachlaufthema an vielen Stellen. Es gibt verschiedene Anbieter, die an der Stelle halt eben dann versuchen, dort ein Tracking aufzubauen. Auf der anderen Seite muss man halt eben letzten Endes auch sagen, dass es also der Sub vom Sub ist. Ne? Das heißt, du hast halt eben am Ende irgendeinen Dienstleister, der mit seiner Barge diesen Container dann halt eben bewegt und die Zuordnung an der Stelle ist halt eben nicht standardisiert. Ne?
Okay.
Der kommt halt eben, also es ist vielleicht vorneweg alles geplant, aber wenn sich ein Seeschiff halt eben verspätet und die Barge ist da und die Barge soll fahren, kommen da halt eben andere Container drauf, ganz einfach. Ne?
Ja.
Das ist halt eben nicht so einfach, was man systemisch bis heute noch nicht gelöst hat. Aber in letzter Konsequenz glaube ich auch nicht, dass es Raketenwissenschaft ist und das irgendwann gelöst werden kann. Als vierten Punkt haben wir noch die Ausbildung und Beschäftigung heute sichern und zukunftsfähig gestalten. Das sind Themen wie Umschulung, wie MINT und sowas alles. Da bin ich nicht tiefer drauf eingegangen. Das habe ich mir ehrlicherweise auch nicht durchgelesen, weil es mit der Logistik erstmal nicht so fürchterlich viel zu tun hat. Was aber sicherlich ein spannender Aspekt ist, kriegen wir eine Transformation in den Häfen um, entstehen dort zukunftsträchtige, gute Jobs. Ne? Und da ist das Thema Ausbildung beziehungsweise dann halt eben Umschulung wieder relativ wichtig. Und dadurch, dass du halt eben dann auch über 100 Häfen in Deutschland hast, hast du dann halt eben auch entsprechend wieder viele Standorte, wo nicht jedes Mal wie in Hamburg ein paar hundert, ein paar tausend Mitarbeiter arbeiten, aber im Containerterminal in Nürnberg waren es vielleicht 30 oder 50 plus die angegliederte Industrie beziehungsweise Logistik und sowas, alles was hinten dran ist. Da entsteht ja dann immer schon ein gewisser Markt dann halt eben auch, wo dann vielleicht mal 100, 200 Mitarbeiterbedarf entstehen und dann halt eben die Region an der Stelle dann halt eben entsprechend bereichern.
Ja.
Zum Ende hin kommen wir zum großen Problem und das ist die Finanzierung. Wenn man das mal googelt, dann wird man viele Beiträge darüber sehen, wie also der Volker Wissing, Bundesverkehrsminister von der FDP, sich dazu positioniert hat. Jetzt kann man natürlich immer sagen, ihr wollt ganz viel, ihr wollt nichts bezahlen. Wo geht denn das hin? Die Zahl heute, ich glaube 2023, sind also für den Hafen oder für die Häfen in Deutschland ungefähr 40 Millionen Euro bereitgestellt worden. Als die Hafenstrategie rauskam und die Hafenbetreiber und alle Verantwortlichen da drauf geschaut haben, haben sie eher nach 400 Millionen pro Jahr geschrien.
Ich wollte gerade schon sagen, 38 Millionen.
Das ist erstmal ja, echt wenig.
Ne? Kriegst du ja eine kleine Brücke für oder so.
Naja, genau. Das muss man halt eben an der Stelle auch sagen, dass die Häfen halt eben an der Stelle, wenn da irgendwas gemacht werden muss, ist das kein Invest, der sechsstellig ist, ne? Sondern meistens bist du da im sieben- bis achtstelligen Bereich, weil du halt eben also ein Gleis legen musst oder eine Strecke, ein Kai oder sowas dann halt eben bauen musst. Das sind dann also schon wie immer riesige Investments, die dahinter stehen.
Dadurch, also nur zum Vergleich, Stuttgart 21 kostet rund 11 Milliarden. Also das mal so ein bisschen als Relation.
Genau.
40
genau.
Millionen.
Genau. Ne? Also wie gesagt, der Schrei danach mit den 400 Millionen, jetzt muss man an der Stelle dann halt eben logischerweise immer so ein bisschen bewerten. Ne? Also dass man mit den 40 Millionen weiterhin nicht hinkommt und einen Transformationsprozess in der Hafenstrategie finanzieren möchte. Ich denke, das ist jedem klar. Auf der anderen Seite kommt bei dem ganzen Thema dann auch relativ schnell durch, dass aus dem Verkehrsministerium halt eben nicht pauschal irgendwelche Gelder verwaltet werden und wer am lautesten schreit, kriegt was, sondern dass halt eben viel mehr, und das finde ich den spannenden Ansatz daran, Business Cases halt eben dann vorgestellt, geprüft werden müssen und dann am Ende gefördert werden. Ne? Das heißt also, wenn ich eine Idee habe, wie ich meinen Hafen entwickeln kann und ich kann darlegen, ich habe vielleicht Zusagen oder Interessen dann halt eben von angrenzenden Unternehmen aus der Region, die sich dann dafür interessieren und ich kann dadurch Arbeitsplätze schaffen, ich kann Umsatz schaffen und so weiter, ich kann die Attraktivität der Region aufwerten, dann ist man wohl an der Stelle dann halt eben auch geneigt, da Fördermittel frei zu machen. Und es ist halt eben nicht so, dass jeder Hafen irgendwie anteilig an der Umschlagsgröße irgendwas bekommt und dann mach mal das Digitalseite. Insofern, ich verstehe den Schrei, ich verstehe auch ehrlicherweise die Differenz zwischen den 40 und den 400 an der Stelle. Aber ich glaube, dass der Ansatz, da über die Wirtschaftlichkeit ranzugehen, durchaus ein richtiger ist. Ferner macht man durch dieses Thema dann halt eben letzten Endes den Hafen auch wieder nationaler. Das heißt, man grenzt sich so ein bisschen vor ausländischen Investoren ab. Das möchte man nicht, das hat man in Hamburg gesehen, dass man da halt eben eher ungerne jemanden mit drin haben möchte und da halt eben die Stimmrechte bei sich behalten möchte. Insofern, ja, es gibt eine Geldkrise wie immer in dem Bereich. Es gibt kein Geld, was auszugeben ist. Den Ansatz über wirtschaftliche Themen da halt eben dann hinzugehen, finde ich sehr spannend. Und da kommen wir dann auch zum Abschluss zu dem Beispiel, was ich erzählen wollte. Ich war vor bummelig 2 Monaten in Berlin und habe mir dort den Hafen Königs Wusterhausen angeschaut. Hatte dort einen Termin mit dem Hafenleiter und hatte einfach mal die Chance, da rumzulaufen. Wenn man da aufs Gelände drauf fährt, ist das also ja ehrlicherweise ähnlich spektakulär wie also eine Mülldeponie. Ne? Es sieht wild aus, es ist halt eben echt verschrabbelt. Jetzt muss man auf der anderen Seite sagen, dass der Hafen Königs Wusterhausen gute Zeiten hatte bis 2017. 2017 ist dann also der große Kohlelieferant halt eben stillgelegt worden. Also ab da gab es dann halt eben, also bis dahin hat der Hafen nur von Kohle und Müllverwertung gelebt und auch relativ gut. Der war relativ gut besucht, fährt logischerweise dann halt eben über die Spree. Ja, dann war halt eben tot. Ne? Also dann gab es in dem Hafen erstmal nichts mehr, da ist dann nicht mehr viel passiert. Und dem Hafenleiter, ich komme gerade nicht auf den Namen, ist es dann also gelungen, den Hafen in einen Transformationsprozess zu schubsen. Mittlerweile über 30 Unternehmen dort mit Flächen halt eben wieder anzusiedeln, die dann zum Beispiel die Containerversorgung für den Bereich Großraum Berlin dann, also Berlin hat mehrere Umschlagsterminals und Häfen, aber halt eben da einen gewissen Anteil dann halt eben zu machen. Und er hat es, lustigerweise habe ich dann 2 Wochen später oder 3 Wochen später gesehen, dass er also mit der Story dann auch in der DVZ drin war.
Okay.
Insofern, wer das mal Interesse daran hat, können wir unten gerne verlinken. Aber das ist halt eben so dieser Switch innerhalb von 6 Jahren von einem alten verbrannten Kohlehafen zu einem noch nicht modernen, aber durchaus zukunftsfähigen Konzept zu kommen und auch durchaus Gelder zu bekommen. Ne? Also der hat mit dem Konzept, hat er also durchaus die Unterstützung der Stadt halt eben dann auch bekommen und hat er eben da die Gelder bekommen, um da halt eben zu investieren. Und letzten Endes gibt ihm ja der Erfolg dann halt eben auch recht, wenn Unternehmen da Interesse dran haben, die Flächen, die er hat, ausgebucht sind, auch von großen namhaften Containerunternehmen, auch wenn sie aktuell nicht ausgelastet sind. Ne? Aber sie sind halt eben ausgebucht und hat damit also einen sehr guten Transformationsprozess auf die Kette bekommen.
Ja, wenn wir CO2 reduzieren wollen, dann ist der Seeweg oder der Weg über den Fluss ja vermutlich ein sehr attraktiver, ne? Und du musst es schaffen, ohne dass die Häfen sterben. Weil die Kohle, wenn sie schon abgestellt ist, bis der Wasserstoff kommt oder so, dauert es ja noch irgendwie verflüssigter Wasserstoff. Und also es ist wahrscheinlich ein super spannendes Umfeld, aber es findet halt etwas abseits statt, ne, für uns.
Ja, absolut.
Ja,
Ja,
sehr cool.
gut. So viel zur Hafenstrategie, so viel dazu, dass wir die mal eben fix vorstellen wollten. Das ist dann, glaube ich, auch eine gute halbe Stunde geworden. Ja, wir hoffen, ihr habt eine Idee davon. Wir packen euch die relevanten Links unten in die Shownotes rein. Da könnt ihr nachlesen, wenn irgendwelche Fragen sind. Und ja, wenn uns durch Zufall ein Hafen hört, gerne einen Binnenhafen oder auch einen Seehafen, ja, meldet euch gerne. Sprecht uns an und lasst uns gerne mal drüber quatschen. Was heißt das für euch? Was habt ihr euch vorgestellt? Was sind eure Wünsche? Wohin wollt ihr euch entwickeln und wie begleitet ihr quasi euren Standort dann halt eben in diesem Transformationsprozess? Wie sieht da eure Zukunft aus? Fände ich sehr spannend, da mal drüber zu diskutieren, zumal halt eben gerade die Binnenhäfen und die Binnenschifffahrt bei uns ein Thema ist im Podcast, was leider viel zu kurz kommt, aber gerade mit dieser neuen nationalen Hafenstrategie ja durchaus an Bedeutung gewinnen könnte. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder, wünschen euch ein schönes Wochenende. Bis dahin und ciao, ciao.
Macht's gut.